Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Es begrüßt Sie Ines Münch. Heute wird in Assisi und in vielen Klöstern eine Heilige besonders verehrt, die dort ihre letzte Ruhestätte gefunden hat. Zu Lebzeiten hat sie sich einem Heiligen angeschlossen, nämlich dem heiligen Franziskus von Assisi. Es handelt sich um die heilige Clara von Assisi. Einen Franziskaner der Erneuerung, den haben wir hier, der also mit der heiligen Clara über den heiligen Franziskus natürlich auch eine besondere Verbindung hat. Im Studio darf ich ihn begrüßen. Über die heilige Clara spricht er heute insbesondere auch als die kleine Blume des heiligen Franziskus. Herzlich willkommen, Pater Paulus Maria Tautz aus Dietenheim, Reglisweiler. Darf ich dich begrüßen? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, danke.
Und wir sind jetzt einfach mal ganz gespannt, wie es einerseits zu diesem Namen kleine Blume des heiligen Franziskus kommt und was wir alles so von der heiligen Clara lernen dürfen, nicht nur als Ordensbruder oder Priester oder Schwester, wie auch immer, sondern für jeden im alltäglichen Leben. Bitteschön.
Ja, vielen Dank. Also es ist erstmal abenteuerlich, hier anzukommen. Balderschwang ist immer ein Abenteuer wert. Und ich komme jetzt direkt von dem Marienfrieder, der Nationalen Prayer Festival. Und das ist ja auch so ein Phänomen. 1.500 Jugendliche, wirklich junge Leute, sind um die Eucharistie versammelt für 4 Tage schon oder 3 Tage jetzt und dann morgen 4 Tage. Und es ist einfach beeindruckend, auch wie das Zelt mit Liebe gemacht ist und dekoriert ist und einfach, was da so reingegangen ist an freiwilliger Arbeit und Liebe. Und ich denke mir, das ist auch so ein tolles Bild für die heilige Clara, die in ihrer ganzen Blüte stand. Mit 18 Jahren ist sie Franziskus nachgefolgt. Und sie kam vom Hochadel von Perugia und das war eine päpstliche Stadt. Also sie war voll, ich mal sagen, im Leben drin, in der Etablierung der damaligen Zeit. Und dann kommt dieser Bettler daher, der Franziskus, und der 20 Jahre älter war als sie. Also wie viele Filme das manchmal so darstellen als so halbe Liebesgeschichte, das ist auf Deutsch Blödsinn. Und es war eher vielleicht geistlicher Vater-Tochter-Beziehung, will ich mal sagen. Aber sie hat sich selbst als kleine Pflanze, als kleine Blume des heiligen Franziskus bezeichnet. Und Franziskus hat sie eigentlich selten gesehen, aber hat viel von ihr gehalten, hat sich sehr auf sie verlassen und hat sogar gesagt, sie ist die eigentlich die treueste Nachfolgerin von Franziskus geworden. Er hat ihr im Grunde viel vertraut, anvertraut, hat ihr auch geholfen, die Regel zu schreiben. Der heißt ja auch der zweite Orden des heiligen Franziskus, ist der Klarissenorden. Dann war es ein sehr starkes Wachstum. Sie war selbst eine sehr, sehr reife, hochgebildete Frau und Ordensfrau dann. Und Äbtissin, Klarissen haben Äbtissin. Und sie bei ihrer bei ihrem Tod hatte sie quasi die Regel bekommen vom Papst Alexander IV. Und dann hat sie auch 111 Klöster gründen können in ihrer kurzen Lebzeit. Das ist eigentlich für uns kaum vorstellbar, wie das ging. Sie ist ja nicht rumgereist. Sie war nur in diesem San Damiano und diesem gleichen kleinen Kirchlein, was der heilige Franziskus ja zuvor renoviert hat. Und wo ja auch von dem San Damiano-Kreuz, was ziemlich berühmt geworden ist, dieses bunte Ikonenkreuz, hat er die Stimme gehört, Franziskus, bau meine Kirche wieder auf, wie du siehst, droht sie zu zerfallen. Dann hat er diese Kirche quasi dann der heiligen Clara und den Clarissen vermacht und ist dann auch kurz vorm Tod dann wieder dahin gegangen und wir sagen auch, hat vielleicht auch Trost gesucht und Hilfe und Stärke bei der heiligen Clara. Frauen haben diese Qualitäten, dass sie wirklich auch gute Frauen sehr unterstützend sind und sagen, geh den ganzen Weg, halte durch, gib alles, was du hast. So, und das hat sie auch getan und dann hat er dort die letzten 2 Strophen des Sonnengesangs geschrieben, wo es über den Tod geht und die Versöhnung. Also, und die Versöhnung war einfach für ihn wichtig, dass er ganz versöhnt mit sich und Gott und den Schwestern und Brüdern des Ordens sterben konnte. Und der Heilige Clara hat da bestimmt geholfen und sie hat da in diesem San Damiano wie in einem Tabernakel selbst, so klein, dort gelebt mit ihren Schwestern und sie hat die meiste Zeit im Bett verbracht. Deswegen ist dort auch ein Blumenstrauß in ihrem Bett, also das ist eine Nachbildung von dem Bett, das gibt's nicht mehr, aber eben wo sie dort gelegen hat und wo sie auch dann die Decke durchschlagen ließ, von dem Bett aus konnte sie dadurch auf diesen Tabernakel schauen, wie der heilige Bruder Konrad, der auch immer den Blick aufs Allerheiligste haben wollte, wie diese jungen Leute jetzt in Marienfried und, wie ich mal sagen, diese Art der Anbetung begann eigentlich mit der heiligen Clara. Es gab keine Monstranzen bis dahin, es gab nur ein Ziborium, das irgendwo auch außerhalb der Kirche aufbewahrt wurde und sie hat das alles reingebracht. Sie wollte ganz für Jesus leben, ganz fokussiert auf ihn schauen und der sie mit Liebe anschaut. Da werden wir noch ein bisschen mehr drüber hören, über den Spiegel der göttlichen Herrlichkeit. Das hat sie ihren Schwestern und der heiligen Agnes von Prag geschrieben, dass die Schwestern immer in diesen Spiegel Christi hineinschauen sollen. Und was sehen sie darin? Die Demut, die Armut Christi, der alles gegeben hat, der gelitten hat für sein Volk, für die ganze Menschheit. So, und das ist im Grunde so auch unsere Aufgabe als Christen und Christin, dass wir in dieser Nachfolge Sühne leisten. Nicht nur für uns, für andere. Und das machen vor allen Dingen die Klarissen. Sie führen wirklich ein Büßerleben. Und ich habe meine ganz persönliche Story mit den Klarissen natürlich. Ich bin ja brauner Franziskaner gewesen, fast 10 Jahre, bevor ich dann übergetreten bin in die USA, in diese Reformgruppe, Franziskaner der Erneuerung, die vor 31 Jahren in der Bronx entstanden sind. Aber ich bin schon 1989 in den Orden eingetreten, in Ostdeutschland, noch vor der Wende. Und bei uns gab es nur die UFM-Franziskaner, keine Kapuziner, keine Konventualen, so dieser dritte große Zweig der Franziskaner, sondern eben nur diese eine und da bin ich eingetreten dort, ziemlich jung und doof, wie man so sagt, ne, und zum Glück. Und dann begann dieser ganze Weg, franziskanische Weg, Ordensleben. Ich habe dann sogar 4 Noviziate gemacht, also ich habe es gebraucht, will ich mal sagen. Und das ist wirklich auch tief gegangen ist, das Franziskanerleben, franziskanische Spiritualität. Ich habe viele alte heilige Mitbrüder erlebt in dem Orden und die mir immer Vorbild waren und eben auch, wir hatten regelmäßige Treffen mit Klarissen. Ich bin da immer hingefahren, man musste nicht hinfahren, aber man konnte und das war für mich immer ein großes Interesse an den Klarissen, diese wunderbaren Frauen, die schon älter waren, aber die geleuchtet haben. Ja, die haben quasi die Eucharistie angeschaut, die meiste Zeit ihres Lebens. Und das ist beeindruckend. Und wir Brüder dann so, ich meine, Geheimnis verraten, ja. Wir waren dann quasi, haben uns da aus dem Bett gequält, wenn sie den Tag hat und das irgendwie auch genossen, dass man irgendwie eine andere Ordnung hatte. Und dann hat man sich so, wie ich mal sagen, um 7, 7:30 in die Kapelle geschleppt und da haben die schon lange gebetet, manche bestimmt um 5, um 6, haben die dort schon den Tabernakel geöffnet und haben Jesus angebetet in einer Stille. Man ist da wie in eine andere Welt hineingetreten. Und dann hatte ich natürlich meinen Weg gesucht. Ich war dann 1989, das erste, ja, Entschuldigung, 98, in den USA gewesen, habe dann die Gemeinschaft kennengelernt, bin eigentlich schockiert wieder zurückgegangen nach Europa und wollte nicht mehr zurück. Die Bronx war einfach mich so hart, so dreckig und so gewalttätig und so weiter. Und ich habe gesagt, um Himmels Willen, ich bleib mal lieber im schönen, ruhigen Deutschland. Und dann habe ich aber keine Ruhe gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich muss erst mal wirklich jetzt Franziskus fragen. Dann habe ich das irgendwie organisiert, dass ich nach Assisi fahren konnte. Habe ich sogar in der Carceri, diese Einsiedelei, am Fuß des Monte Sepulchro bleiben können. Ungefähr eine Woche war das. Und am ersten Tag, das war dann kurz nach dem Erdbeben in Assisi, bin ich runtergelaufen, wir waren zu dritt. Ja? Und runtergelaufen nach Assisi, die erste Kirche ist Santa Chiara. Wir sind dort rein und sofort zum Grab der heiligen Clara und ich habe dort einfach gespürt, ich muss zurück in die Bronx. So, das war der erste Tag. Für mich war im Grunde die Reise schon beendet. Am ersten Tag, also genau dieses Anliegen, das ich hatte für diese Pilgerreise, hatte ich dort bekommen. Und es war so eine Sicherheit tief im Herzen am Grab der heiligen Clara. Und das Interessante ist, dass in dieser Kirche ist auch das Sant'Ammiano-Kreuz, das Originale, nicht unten in Sant'Ammiano, sondern oben in Santa Chiara. Und dann sind dort viele Ausstellungsstücke, die Schuhe, der Strick, ein Habit, also viele andere Dinge vom heiligen Franziskus aufbewahrt. Nicht im Franziskanerkloster, sondern im Klarissenkloster. Das ist interessant gewesen für mich und so ist die heilige Clara für mich eine besondere Patronin, auch für meinen Weg im Franziskanerorden, in der Reform. Und ich denke mir auch eine lebendige Erinnerung, schau auf Christus. Egal was passiert, schau auf Christus. Und ich denke mir auch jetzt in unserem aktiven Leben, in meinem aktiven Leben, wo jetzt wenig Zeit bleibt, zu meditieren, das muss ich zugeben, ne? Ich meditiere hauptsächlich im Auto, ja. Und jedenfalls ist es so, dass man eben eigentlich so eine Patronin braucht, eine Frau, eine Schwester, die für einen betet, wo man die Sicherheit hat, die Gewissheit, ich bin nicht alleine auf diesem Weg. So, wir sind eine Familie, gerade eine franziskanische Familie, und da ist jemand, die genau diesen Teil lebt, den ich nicht leben kann. Genau dieses kontemplative Leben. So, und die größte Provokation ist die Kontemplation, hat mir jemand gesagt. Und ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit genauso wie damals. Und der Vater, oder besser gesagt der Onkel von der heiligen Chiara, wo sie noch nicht heilig war, sie hieß nämlich Chiara de Scivi und sie kam eben von diesem Hochadel von Perugia, übrigens ein Onkel von ihr war Papst geworden und wenn sie Briefe geschrieben hat, dann mussten die beantwortet werden. Sie hat einen ganz großen Einfluss ausgeübt auf die damalige Zeit. So ungefähr wie die Katharina von Siena, aber sie war ein bisschen anders, eben in dieser Zurückgezogenheit, in dieser Abgeschlossenheit als Äbtissin einer kleinen Gruppe von Schwestern und interessant ist, zwei ihrer Schwestern sind eingetreten, ihre Tante und ihre eigene Mutter, also als sie Witwe geworden ist. Und jedenfalls in diesem Palmsonntag hört sie Franziskus predigen in Perugia und am nächsten Tag verlässt sie alles, Palmsonntag. Ich glaube, es war der 18., 19. März und 1212 und sie, bei Nacht und Nebel, flieht sie quasi nach Porciuncola, das ist das kleine Kirchlein, das auch Franziskus aufgebaut hat, renoviert hat, ungefähr, sie musste vielleicht 4 Kilometer laufen und dann ist sie dort eingekleidet worden, Franziskus hat ihr so ein Bußkleid gegeben, und die Haare abgeschnitten. Das war so ein Zeichen, der Gott geweiht hat. Und dann kam der verärgerte Onkel und hat sie versucht, dort wegzuzerren, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und er hat dort ein paar Männer mitgebracht. 4 Männer haben es nicht geschafft, die heilige Chiara, das ja noch ein junges Mädchen war, 18 Jahre, zu bewegen. Und da war klar, Gott möchte das, Gott gibt ihr ein Zeichen. Sie ist Gott geweiht, sie hat eine besondere Rolle zu spielen in diesem Heilsplan Gottes. So, und in der wichtigen Zeit damals war die Kirche auch in einer großen Krise. Sie ist aufgegangen in diesem ganzen Reichtum, in dieser Macht. Ich glaube, es war Innozent der Dritte, der diesen höchsten Grad der päpstlichen Macht erreicht hat. Man spricht von diesen 2 Schwertern. Das weltliche Schwert und das kirchliche Schwert hat der eine Papst in der Hand gehalten. Also er hat weltliche Affären praktisch geregelt und kirchliche. So, das war ein bisschen, wie ich mal sagen, das Hochmittelalter, so der Höhepunkt, Kirche und Macht, alles zusammen. Und das war aber eine unglückliche Hochzeit. Also, und Franziskus und Clara haben als Büßer von Assisi, so hießen sie damals, so haben sie sich selbst genannt, gesagt, wir müssen einen Weg der Buße gehen, der Sühne. Wir müssen wieder mit unserem Leben prophetisch an Jesus Christus erinnern. So, und das haben sie eben gemacht in einer verschiedenen Weise. Und die heilige Klara eben in dieser Zurückgezogenheit, und viele sagen, sie musste so leben, es war eine frauenfeindliche Gesellschaft und so weiter. Das stimmt nicht ganz, weil ihr Onkel, der Papst war, der andere Onkel, der sie gewaltsam wegziehen wollte, alle haben sie eigentlich, würde ich mal sagen, hindern wollen, so streng zu leben. Sie wollte ganz bewusst so streng leben. Es gab damals andere Formen, sogar in Deutschland gab es schon Frauengruppen, die ganz frei gearbeitet haben. In Hospitälern, sie hätte auch sowas machen können. Aber sie hat sich entschieden, in dieser Abgeschiedenheit zu leben. Sie hat sogar mal in die Regel reingeschrieben, man sollte 6 Schlösser an die Tür machen, von innen, quasi um die Welt draußen zu halten. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. So, und denke ich mir, es lohnt sich für mich immer wieder auf die heilige Klara zu schauen, die hochgebildet, viel mehr gebildet als Franziskus, der gerade so schreiben konnte und lesen konnte. Sie hat tolle Briefe geschrieben an die heilige Agnes von Prag zum Beispiel, die auch Königstochter war, und die hat die Kaiserkrone abgelehnt vom deutschen Kaiser, das muss man sich mal vorstellen, und hat sich entschieden, der heiligen Klara zu folgen, die sie nie gesehen hat. Nur vom Hören sagen, dass jemand ganz radikal Jesus Christus folgt. So, es wird sogar erzählt, dass sie regelrecht das Sprechen verlernt hat. Sie hat ganz viel im Schweigen zugebracht, auch eben krank auf dem Bettlager, und hat in dieser Schwäche wirklich die Stärke Christi gezeigt. In einer Zeit, wo die Kirche in einer ganz, ganz großen Krise war. Es gab diese Albigenser, es gab die Katharer, es gab praktisch so vorreformatorische Bewegungen, und die dann eben auch blutig niedergeschlagen wurden. Damals hat sich die Kirche das noch leisten können. So, und aber Franziskus, und dann muss man ehrlicherweise sagen, auch die Dominikaner, sagt man, haben diese Katharer, die Albigenser, diese ganzen, wie ich mal sagen, Reformgruppen, die außerhalb der Kirche und sehr kirchenfeindlich waren, sich bewegt haben, in die Kirche hineingeliebt, sagt man, sagen die Historiker, also hineingeliebt. Sie haben eigentlich ihre Radikalität und ihren Anspruch auf, wie ich mal sagen, Nähe zum Evangelium aufgenommen und quasi ihnen den Wind aus den Segeln genommen, sagt, wir machen das in der Kirche, nicht außerhalb der Kirche, gegen die Kirche, sondern wirklich, wir sühnen für die Kirche auch, die Sünden der Kirche. Deswegen Büßer von Assisi. So, und der heilige Dominikus hat das, haben wir ja jetzt auch erst gefeiert, hat das mit der Predigt, mit dem Studium gemacht, und die Franziskaner mit einem, und die Klarissen mit einem starken Lebenszeugnis, mit einer Lebensnähe, würde ich mal sagen. Die Franziskaner unter den Leuten gelebt, die hatten ja erstmal diese grauen Gewänder an, das waren erstmal so Pilgergewänder, aber auch, was die Bauern getragen haben, einfach nur ungefärbte Wolle. So, deswegen sind wir auch als Reformgruppe zu dieser Farbe Grau zurückgekehrt. Die heilige Klara, die ganz viele Wunder gewirkt hat in ihrem Leben, kann man vielleicht auch noch ein bisschen teilen, einige Wunder eben, dass sie zum Beispiel Brot vermehrt hat in ihrer Gemeinschaft, dass viele Kranke zu ihr gekommen sind. Sie hat ganz viele Blinde geheilt. Das ist interessant. Also wer blind ist, der kann zur heiligen Klara beten. Sie hat sich um viele Arme gekümmert in ihrer Möglichkeit, die sie hatte, dort sehr beschränkt. Aber immerhin, es war nicht weit weg von Assisi. Viele Arme haben den Weg dahin gefunden. Und sie hat vor allen Dingen viele Frauen getröstet und ein starkes Vorbild gegeben. Wie geht Frau sein überhaupt? So, und es war nicht einfach so ein, ich mal sagen, Fußabstreicherfrau, die da irgendwo rumliegt. Wie einige sagen, meine Frau, die passt gut zu den Möbeln, deswegen ist die zu Hause. Sondern eben, sie hat sich angelegt im Guten mit Päpsten, mit Erzbischofen, Bischöfen, mit den Franziskanern, mit anderen Ordensleuten. Sie hat viele beraten. Sie war Beraterin von 4 verschiedenen Päpsten. Und gerade der Papst Alexander, der hat gesagt, also die spreche ich sofort heilig. Ich weiß persönlich, dass sie heilig ist. Er war sogar beim einem Wunder dabei und hat gesagt, also, und haben die Kardinäle gesagt, das geht nicht, also ihr müsst mindestens 2 Jahre warten. Ne? Hat er dann auf die Kardinäle gehört und hat das dann gemacht, aber er wollte eigentlich im Herzen sie sofort nach dem Tod heilig sprechen. Er war so überzeugt von ihrer Heiligkeit. Also es ist ein Zeugnis, einfach was das für eine großartige Frau war. Und gleichzeitig nennt sie sich die kleine Blume des heiligen Franziskus, also der ihr geistlicher Vater war, Berater und Leiter. Ja. So, und sie hat aber auch Franziskus oft beraten. Er kam zu ihr und hat oft gefragt, was soll ich machen? Muss man sich ja vorstellen, sie ist 20 Jahre jünger, so, sie bezeichnet sich als kleine Blume des heiligen Franziskus und dann kommt die große Blume, will ich mal sagen, der Franziskus selbst und sagt, kleine Blume, was meinst du? Und einfach diese Weisheit dieser Frau, dieser Christusverliebten, ja, und dann sagt sie zu ihm in einem Punkt, wo er nicht wusste, ob er in die Einsiedelei gehen sollte, hat sie ihm gesagt, also du musst in die Welt hinausgehen und ich stärke den Rücken, ich bete für dich. Das war ein wichtiges Zeugnis für den heiligen Franziskus, was er brauchte. Dass er eben auch wirklich hinausgehen konnte, er war die meiste Zeit des Jahres in der Einsiedelei. Die meisten denken, der ist da nur irgendwo rumgelaufen, sondern der hat wirklich sich zurückgezogen. Und das ist eine typische franziskanische Spiritualität. Die Klöster waren wie so Schwalbennester an die Berge geklebt, also so mitten am Berg. Unten in den Tälern waren die Dörfer und die Städte. Und dann ist er quasi da durchgelaufen im Reetital in Umbrien von dieser Einsiedelei runter ins Tal, wo die Menschen leben, und dann wieder hoch in die Einsiedelei, um für die Menschen wieder zu beten, um sie mitzunehmen, wirklich mal zu Gott hin in dieser höheren Ebene, will ich mal sagen, des Gebetes. So, das ist sehr, sehr franziskanisch, und kapuzinisch auch, wir sind ja Reformkapuziner, dass wir quasi aus der Stille in den Lärm gehen, in den Lärm, in die Stille und so weiter. Und die Clara hat das aber quasi, wie ich mal sagen, im Schutz der Stadt gemacht, aber eben ganz zurückgezogen. Sie hat total von der Vorsehung Gottes gelebt. Sie sind nicht einkaufen gegangen, nichts, ja. Die Franziskaner haben ihnen zuerst geholfen zu betteln und dann waren die Klarissen so bekannt, dass die Leute selbst sie unterstützt haben. So, und das ist ein großes Zeugnis nochmal auch, wenn jemand, ich mal sagen, so leben kann, dass die Leute quasi dahin laufen, ihr Brot dahin bringen, Shopping gehen für die Schwestern, dann heißt das auch, die Schwestern sind uns was wert. Die unterstützen wir. Und da werde ich jetzt noch nach der Pause dazu kommen, wie wichtig eigentlich das Gebet der Schwestern sind und dieses Zeugnis, was das nochmal im Tieferen für uns heute bedeuten kann.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Über die heilige Clara, die kleine Blume des heiligen Franziskus, spricht Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Wir freuen uns auf die Fortsetzung.
Ja, die heilige Clara, das heißt ja Licht, Chiara, und sie war wirklich ein Licht für ihre Zeit. Die heilige Clara ist so eine junge Frau, junges Mädchen, die eingetreten ist und dann quasi als reife Frau die Idee des heiligen Franziskus weitergetragen hat, noch lange nach ihrem Tod. Sie wurde viel, viel älter als der heilige Franziskus und war aber eigentlich nur krank, hat sehr viel gelitten und hat bald verstanden, dass das eine tiefere Bedeutung hat, dieses Leiden. Und es gibt ja keine Erlösung ohne Leiden. Das ist das Christentum. Wir haben nicht die Weinflasche als Symbol des Christentums oder irgendwie was anderes, sondern das Kreuz. So das Kreuz, das, wie ich mal sagen, so hineinhaut in unser Leben. Und wir wollen dann auch links und rechts vorbei marschieren, aber es bleibt dann trotzdem so im Weg stehen, dass wir nicht vorbeikommen. Ja, und das war bei der heiligen Klara auch so. Es ging eigentlich auch vieles schief. Sie musste mehrmals ihre Klöster verändern. Sie wurde erstmal in so ein Benediktinerinnenkloster gesteckt, also wo sie auch Sicherheit fand vor ihrer eigenen Familie, aber auch erstmal das Ordensleben lernen musste, sozusagen ein Noviziat machen musste. Und dann daher kam auch die, ich mal sagen, diese Form der Äbtissin, dass sie eben diese Form der Benediktiner noch beibehalten hat, bis sie eben ihre eigene Regel bekommen hatte. Ein Tag vor ihrem Tod hielt sie die Regel, bestätigt vom Alexander IV., in der Hand. Das war 9. August 1253. Also es ist interessant, dass Gott diesen Plan vervollständigt hat und dass sie so lange warten musste. Ist auch ein Geheimnis, dieses lange Warten. Und ganz, ganz oft ist unsere Spiritualität auch warten, bis der Regen kommt. Aber wir müssen erstmal ackern, dass alles in der Erde steckt, das Same und alles, die Furchen gezogen sind und so weiter, dass alles fertig und bereit ist für die Fruchtbarkeit des Regens. Und dass es dann im Heiligen Geist geschieht dann diese, ich mal sagen, Beregnung, Berieselung und zu einem Zeitpunkt, den wir oft nicht so einschätzen können. Und ich möchte mal ein bisschen ausführen, was so unsere Gefahren heute sind, vielleicht auch zur Zeit des heiligen Franziskus. Und der Franziskus war ja der Sohn eines reichen Tuchhändlers und der hatte viel, viel mehr Geld als die Adligen zum Beispiel, die in ihrer Burg saßen und die Mauer ganz machen mussten. Und das war eben viel Geld und teuer und Dach reparieren. Und der Tuchhändler, der Vater vom heiligen Franziskus, der war einfach reich, stinkreich, durch den Handel geworden. Und die sind auf die Idee gekommen, sowas Doofes mit Holz und Eiern und Kühen handeln, wir erfinden das Geld neu. So, und dann kam das Geld auf und das war eine tolle Erfindung für so Frühkapitalisten. Man konnte es nämlich horten und eine Bank machen und man konnte eine Armee bezahlen. Friedrich II. Hat die Idee geliebt, der hat sich zum Beispiel Armeen gekauft regelmäßig, um gegen Papst zu kämpfen. Und so war das auch in dieser Zeit, es entstanden Städte, Stadtstaaten. Assisi war eine ganz freie Stadt, ein Stadtstaat mit einer eigenen Geldprägung und alles das. So, und damit konnte man sich Luxus leisten, schnellen Luxus. Also Geld ist schnell. So, und das war eine große Gefahr, die Franziskus gesehen hat. Und er hat zum Beispiel unheimlich strenge Maßnahmen ergriffen, dass die Mitbrüder kein Geld anfassen sollten. Das war bis vor kurzem noch so. Kein Besitz, vor allen Dingen kein Geld anfassen. So, das ist heute einfach mit der Kreditkarte. Ne, aber es ist natürlich nicht so gemeint, sondern eben, dass wir uns fernhalten von diesem schnellen Luxus. So, das, was bringt dieser schnelle Luxus? Da bringt eben eine Faulheit und ein Stolz mit sich, der unheimlich gefährlich ist für die Seele. Und ich denke mir, wir haben heute einige Gefahren darin, in unserer heutigen Zeit. Das war toll, gestern beim Marienfrieder Gottesdienst in diesem großen Zelt hat der Weihbischof Marian Eleganti erzählt, dass wir so sein können wie eine Zecke. Wir saugen uns irgendwo fest. Und dann wird praktisch die Welt ausgesaugt und wir genießen das Leben, wir verreisen, wir gucken uns Filme an, wir lernen Leute kennen und verabschieden die wieder und solange das eben Spaß macht alles und jung, gesund, schön, die reich und schön. Also das ist doch der Traum von jeder Frau, von jedem Mann und sowas, ne? Und so wird die Zeit vergeudet, wir werden faul und werden alt und wir werden unfruchtbar. Und Gott sagt dann, okay, was hast du jetzt für mich gemacht? Ich habe dir das Leben geschenkt, die Zeit geschenkt, die Bildung, die Gesundheit und was ist da rausgekommen? So, ich war eine Zecke, ich habe praktisch nur an anderen Leuten gehangen, Blut ausgesaugt und die haben versucht, mich loszuwerden, aber ich habe mich festgekrallt. und vielleicht noch sogar Krankheiten, ja, denn geschenkt. So, und das ist letzten Endes auch ein bisschen unser Leben, wirklich ein Zeichen unserer Zeit, dass wir in diesem, ein Philosoph hat mal gesagt, in diesem Emotionismus leben. Was ich fühle, ist richtig. Jetzt habe ich Hunger, ich esse. Ich möchte hier raus, ich gehe raus. Ich möchte jetzt trinken, ich trinke. Ich möchte verreisen, ich verreise. Alles sofort und in bester Qualität. So, und das kreiert ein so ein monströses Ich, ja. So, und ich werde letzten Endes ein Ich-Anbeter. Ich bete nicht mehr Götter an, ich bete mich an. So, und das hat auch ein interessanter geistlicher Vater gesagt, der hat gesagt, der Satanismus unserer Zeit ist nicht irgendwie, dass der Teufel angebetet wird, das ist schlimm genug, irgendwo im Dunkeln auch so, sondern ich bete mich an. Ich bin der Satansanbeter. Ich bete mich an. So, ich bin der Sohn Satans. So, Luzifer, der Lichtengel, der höchste der Engel, der es gesagt hat, ich werde nicht dienen. Ich mache da nicht mit. Gottes Sohn wird Mensch und ich muss jemanden dienen, der unter mir liegt, vielleicht noch gar der Königin der Engel, eine Frau. Das ist das Allerletzte. Also der höchste Engel dient dem kleinsten Geschöpf und das geht nicht. Ne? So, da mache ich nicht mit. Und da hat er sich aber schon vorher aufgeblustert mit einem großen Ich. Also ich bin der Lichtengel, ich hab's geschafft. Ja, ich bin ganz oben. Ich weiß alles, ja, und so weiter. Und jetzt auf einmal kracht er runter in die tiefste Tiefe und die Engel sind eigentlich verflucht, in der Beziehung, wie ich mal sagen, einen Gegenspieler Gottes zu spielen. Und das, da haben sie keine Chance, ne? Sie sind eigentlich, wie ich mal sagen, die am meisten beengten Geschöpfe mit einer Zwangsjacke, ja. So, sie können sich nicht frei entscheiden. Sie haben sich mal entschieden und jetzt quasi sind sie in diesem Gefängnis drin. So, wir haben, uns geht's da besser und deswegen beneiden uns doch die Dämonen, dass wir einen freien Willen haben. Deswegen bekämpfen die den auch stark, ja, den freien Willen. So, und wir haben diese Wohlstandsgesellschaft und mittlerweile auch ein Wohlstandsevangelium. Es gibt viele kleine Kirchen und in kirchliche Gemeinschaften, die das vermitteln. Also, wenn es dir gut geht, dann hat dich Gott gesegnet. Wenn du hier deinen Beruf verlierst und deine Gesundheit verlierst, da hast du irgendwie einen Fehler gemacht. Ne? So, und oder du musst in dieser Welt gesund sein. Und ansonsten beten wir so lange dich gesund, bis Gott sagt, naja, ihr langweilt mich. Jetzt, ihr nervt mich, also ich mach den mal gesund oder so. Ne? Sondern das ist alles gut und schön. Aber es geht um viel, viel mehr. Es geht um eine Rettung der Seele, nicht nur meiner Seele, der Seelen. So, ich bin Priester geworden, nicht für mich, sondern für andere. Ja, so, und wir sind Christen geworden, nicht für uns, sondern für andere. Erstmal für uns, rette deine Seele, aber bring viele mit. Ne? Vor allem deinen Ehepartner mitbringen, das ist das Allerschwerste. So, und Familienangehörige, die nicht wollen. Ne? Und das ist das. Das tiefste Geheimnis des Christentums, ohne Leiden keine Erlösung, ohne Kreuz keine Erlösung, keine Auferstehung. Wir müssen durch diesen Golgatha, durch dieses Tal durch, wirklich zur Auferstehung. Und das ist das Schwierige in unserer Zeit, dass es immer mehr verdrängt wird. Die Kirchen werden bequemer, wärmer, Teppichboden drin, Belüftung, also es wird immer alles gut und schön. Ich bin auch ein Fan davon, dass die Kirchen besser gebaut werden, dass man auch dort im Winter mal eine Stunde verbringen kann, dass man nicht gleich nach der Messe rausstürzt und sich einen Grog trinken muss, weil man praktisch halb krank ist, ne? Durch die heilige Messe in der Kälte, ne? Sondern eben, dass es tiefer gemeint ist, dieses Mitsühn und die heilige Edith Stein, die wir jetzt auch kürzlich gefeiert haben, die heilige Theresia Benedicta vom Kreuz, sie hat nämlich das kapiert. Und sie hat diese Kreuzeswissenschaft geschrieben, dass im Kreuz Heil ist. Das ist das tiefe Geheimnis unseres Lebens. So, und die heilige Clara hat das kapiert als junges Mädchen. diese Armut, diese aus dieser Vorsehung leben, auch diese Verfolgung ihrer Familie, dann eben die Gründung einer neuen Gemeinschaft, und alle, die das durchgemacht haben, die wissen, dass es viel, viel Leiden bedeutet, eine Gemeinschaft gründen. So dann diese fehlende Anerkennung von Rom, bis einen Tag vor ihrem Tod, warten, aushalten, krank sein, leiden, alles das ertragen für eine Miterlösung der Welt, um in der Nachfolge Christi quasi zu garantieren. Und wir werden erlöst durch die Nachfolge Christi, indem wir nah bei Christus bleiben, unterm Kreuz bleiben und damit eben auch bei der Auferstehung. Und jetzt haben wir eben diese große Gefahr, dass wir uns entfernen von dieser Christusnähe. Viele reden von Christus die ganze Zeit. Aber wenn es wirklich um diese krachende Christusnähe geht, will ich mal sagen, wo das Kreuz dann auf die Schulter gelegt wird, dann gibt es Probleme. So, und das ist das Tolle, was uns die Klarissen lernen können, die heilige Clara. Sie sagt eben, schau in den Spiegel der Herrlichkeit Gottes, und das ist Christus selbst. Jetzt möchte ich mal ganz kurz was vorlesen von ihrem Brief an die heilige Agnes, diese Königstochter, die die Kaiserkrone abgelehnt hat, um Klarissin zu werden, die dann auch heilig gesprochen worden ist und jetzt ein große Patronin von Tschechien geworden ist. Sehr, sehr atheistisches Land. Sie schreibt jetzt an die heilige Agnes: Schau jeden Tag in diesen Spiegel, Königin, Braut Jesu Christi, und erblicke in ihm dauernd dein Angesicht. Also sich selbst erkennen im Angesicht Christi. Schmücke dich innen und außen mit bunt bestickten Kleidern, geziert mit den Tugenden wie mit Blumen und prächtigen Kleidern, wie es der keuschen Tochter und Braut des höchsten Königs zukommt. Also sie hebt das auf eine höhere Ebene. Es ist die Braut Christi des großen Königs, König der Könige. Es geht weiter. In diesem Spiegel leuchten stetige Armut, heilige Demut und unaussprechliche Liebe, wie du das über den ganzen Spiegel hin mit Gottes Gnade erkennen kannst. Also schau in die Liebe hinein. Und dann lernen wir Liebe. Wir werden angesteckt, wir werden verändert, indem wir Gott anschauen. Sie schreibt weiter: Achte auf den Grund dieses Spiegels, die Armut des Kindes, das in der Krippe liegt und in Windeln gehüllt ist. Welch wunderbewerdenswerte Demut! Welch erstaunliche Armut! Der König der Engel, der Herr über Himmel und Erde, liegt in der Krippe. Das ist was ganz Franziskanisches, die Krippe zu betrachten, die Menschwerdung. Das ist eine ganz franziskanische Spiritualität. Der heilige Franziskus hat ja auch in Greccio dann kurz vor seinem Tod die Krippe nachgespielt, lebendige Krippe, und damit eben auch viele inspiriert. Der heilige Clara schreibt weiter: In der Mitte des Spiegels beachte die Demut, die selige Armut, die zahllosen Mühen und Schmerzen, die unser Herr zur Erlösung der Menschheit auf sich nahm. Also das Kreuz betrachten. Im Hintergrund des Spiegels schau die unaussprechliche Liebe, die ihn dazu trieb, am Stamm des Kreuzes zu leiden und auf eine Todesart zu sterben, die schimpflicher ist als alle anderen. Also, und die heilige Clara ist ja bekannt geworden, dass sie von früh bis spät die Leiden Christi betrachtet hat. Das war auch so ein Anfang, in dem man das Kreuz, den siegenden auferstandenen Christi an dem Kreuz als leidend dargestellt hat. Das fing an mit dem Bernhard von Clairvaux, hat ein bisschen das Gesicht verzogen zum Schmerz, so an dem Kreuz, und sie wurden immer mutiger. Aha, jetzt der König der Könige, der aber gelitten hat. Mut zum Leiden. Das war eben auch in der Kirche eine Bewegung. Das ging nicht von Anfang an. So ist interessant, dass eben auch theologische Wahrheiten erst so nach und nach entdeckt oder wiederentdeckt werden. Dann schreibt sie weiter: Darum richtete der ans Kreuz geheftete Spiegel, nämlich Christus selbst, an die Vorübergehenden die Worte, auf die wir achten sollten. Ihr alle, die ihr des Weges zieht, schaut doch und seht, ob mein Schmerz ist wie mein Schmerz. So, sie schreibt noch vieles andere Wunderbare an die heilige Agnes, aber ich will hier mal stoppen und auf dieses eingehen. Der Christus, der Gekreuzigte, ruft uns zu vom Kreuz, seht auf mich, denkt an meine Schmerzen. So, und das ist eine wichtige Spiritualität, die katholisch ist, dass wir sagen, durch deine Wunden sind wir geheilt, durchs Kreuz zum Heil. Also wir bejahen unsere Kreuze, nicht alle Kreuze sind von Christus, wie zum Beispiel Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit oder sowas, sondern eben Rauchen zum Beispiel. Aber wir sollen die Kreuze Christi, das spüren wir dann schon tief drin, dass es ein Kreuz ist, das uns Gott gegeben hat, wirklich mutig tragen und das miterlösend, also für andere, in Sühne. Ja. Und das ist eine tiefe Wahrheit, die uns glücklich machen kann, die uns einen tiefen Frieden bringt, mit uns selbst und auch mit anderen. So, und das ist die große Gefahr momentan, dass wir uns davon entfernen, auch in der katholischen Kirche. Wir lehnen immer mehr Leiden ab. Das ist auch in die Mentalität unserer Zeit. Wir können sofort Tabletten nehmen, uns operieren lassen, wir brauchen nicht mehr warten, sofort werden die Schmerzen weggenommen. Ich habe einen Muskelkater, sofort werden Schmerzmittel genommen. Ne? So, ich finde es fast lächerlich, ja. Also, aber es ist eine große Gefahr, die wir bekommen. Man geht zum Zahnarzt, wird erstmal voll gepumpt mit diesen Mitteln. Da habe ich mehr Probleme als mit dem Schmerz, den ich vielleicht mal kurz spüre, aber die Schmerzmittel, die wirken noch nach. Also, jedenfalls, da ist irgendwas faul, ja. So, und ich habe das schon oft erzählt von diesen zwei Anglikanern, die da ein Buch geschrieben haben, Andrew Walker und Robin Perry. Und das heißt Deep Church Rising. Es gibt's noch nicht in Deutsch. Und das heißt eben, kommt von dem heiligen Bonhoeffer. Oh, heiligen sage ich schon. Ja, Dietrich Bonhoeffer. Und der hat Deep Church genannt. Die Erneuerungskirche muss eine tiefe Kirche sein, eine tiefgehende Kirche. Und der hat sich nämlich damals auch damit beschäftigt, mit Sühne und Kreuz und Leiden. Und dann, interessanterweise, stirbt er noch als Märtyrer. So. Und er war ganz verbunden auch mit dieser Spiritualität von Edith Stein. So, und die schreiben in diesem Buch Deep Church Rising, also tiefe Kirche, erstehe, kann man sagen, oder stehe auf, die große Gefahr, das große Schisma unserer Zeit ist eine Kirche ohne Christus. Eine Kirche ohne Jesus. Also eine Institution, die sich um alles Mögliche kümmert, nur nicht um den leidenden Christus und mitleidet. Wie hier der Jesus, der vom Kreuz ruft, seht, erinnert euch an meine Leiden. Hat jemand die Leiden, die ich habe? So, und damit ruft er auch zur Nachfolge auf. Und das ist eben das Tolle, dass wir in unserer ganzen heiligen Messe das Sterben und die Auferstehung Christi feiern, immer wieder und immer wieder. Ist nicht wieder Wiederholung, sondern eine Vergegenwärtigung. Wir werden immer wieder auf Golgatha geführt. Erinnert euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. So, und was Jesus damit möchte, er möchte das Herz anrühren, damit wir angerührt werden mit einer tieferen Liebe, die heilige Klara entwickelt hat und dadurch eben heilig geworden ist. Sie ist nicht heilig geworden, weil sie mit 18 Jahren da durchgebrannt ist, irgendwie über Nacht, und dann Franziskus nachgefolgt ist, sondern sie hat dieses tiefe Leiden Christi geteilt. So in dieser Nachfolge, in diesem Hinschauen auf Christus. Und das ist was ganz, ganz Tolles, was sich wichtig ist für uns. Es ist schon wieder die Zeit um. Unglaublich, wie das geht immer. Und noch eine wichtige Sache, sie ist nämlich die Patronin des Fernsehens, auch des Leidens, unserer heutigen Zeit, ne? Und Pius der XII. Hat das am 17. Februar 1958 bestimmt, dass sie die Patrone des Fernsehens und des Telefones sein wird und vielleicht noch gar nicht geahnt, was das mit sich bringt, ja. Und aber da gibt's eine Story, warum ist sie das geworden? Sie hat nämlich kurz vor ihrem Tod quasi war sie so krank, dass sie nicht zur Weihnachtsmesse gehen konnte. Und das sind die Schwestern, das ist schon interessant, die Klausur verlassen. Und da sind sie zu San Francesco, diese große Kirche in Assisi, gegangen. Sie mussten quasi durch ganz Assisi durchlaufen. Aber die heilige Clara konnte nicht laufen. Sie musste im Bett liegen und war krank. Und dann hat sie gebetet, Herr, lass mich doch Anteil haben an dieser wunderbaren Weihnachtsmesse. Und dann hat sie die Bilder bekommen, eine Vision, und hat quasi die ganze Messe mitverfolgt, das erste Livestreaming. So, und dann hat sie den Schwestern erzählt, schau, ich kann euch beweisen, ich habe alles gesehen. Und dann hat sie eben erzählt, das und das ist passiert, und dann haben sie gewusst, die Schwestern, das ging gar nicht anders, sie hat das quasi durch eine Vision von Gott geschenkt bekommen. Also, das Fernsehen hat was Gutes, aber eben ist eine große Gefahr für unsere Zeit, diese Gleichschaltung der Meinung, die da stattfinden kann. Aber es ist erstmal auch ein, was Gott möchte, dass wir auch im Fernsehen auf ihn schauen. Und EWTN, KTV, viele andere Fernsehgesellschaften, die katholisch sind, christlich sind, Bibel TV, die machen das. Die versuchen auf Christus zu schauen, und dann merkt man, wie wertvoll das ist, wie wertvoll das Bild sein kann. Also manchmal mal ganz besonders um die Bekehrung des Fernsehens, und nicht der Fernsehgeräte, sondern eben der, die mit den Medien arbeiten, beten, dass sie wirklich sich bekehren, dass sie schöne Dinge zeigen, die Güte und die Wahrheit Gottes. So, und der heilige Franziskus, der stirbt am 3. Oktober und wird 2044 und wird quasi am Klarissenkloster San Damiano vorbeigetragen. Und das ist eine ganz tolle Szene, und die Brüder erinnern sich daran, wie die heilige Clara trauert um Franziskus. Und diese kleine Blume des heiligen Franziskus, die treueste Tochter, wie Franziskus das sie mal auch bezeichnet hat. Und sie weiß, dass sie ihm ganz, ganz viel verdankt und gleichzeitig, dass sie den Weg weitergehen soll. So, und das ist auch für uns wichtig in dieser heutigen Zeit, wo wir vielleicht so dieses aufgepumpte Ich haben, diese Selbstanbetung stattfindet. Das merken wir schon gar nicht mehr, wie das eigentlich tief drinne steckt in uns. Wir nehmen das mittlerweile auch mit der Luft auf, und wir saugen das mit der Muttermilch auf, diesen Egoismus, den wir in unserer Zeit haben. Dass wir uns auch nicht mehr entscheiden können. Wir sind so Zecken, die sich an andere dranklammern. Indirekt, mehr oder weniger, ne? Und dass wir die heilige Clara bitten, uns zu helfen, dass wir freier werden, ne? Dass wir unsere Wünsche mäßigen. Und jetzt möchte ich mit dem Gebet abschließen, des heutigen Tages, des Festtages. Und da wird das auch genannt, dass wir ja dieser Armut nachfolgen sollen, dieser Demut, immer wieder auf die Erde. Und das denke ich mir vielleicht gar kein schlechtes Bild, dass sie immer wieder auf der Erde gelegen hat. Gott hat sie immer wieder runtergeholt auf dieser, und Humus, Humility, Demut kommt ja von Erde, dass sie der Erde ganz nahe sein musste, so viele Jahre ihres Lebens durch diese Krankheiten. Jetzt möchte ich die Sendung abschließen mit dem Gebet des heutigen Tages. Weil heute Samstag ist, wird das in vielen Gemeinden gar nicht gefeiert, weil wir sie am Radio nachholen. Lasset uns beten. Barmherziger, gütiger Gott, aus Liebe zu dir hat die heilige Clara ein Leben der Armut geführt. Hilf uns auf ihre Fürsprache, dass wir unsere Wünsche mäßigen und mit ganzer Hingabe Christus nachfolgen, damit wir im Himmel dich, unser höchstes Gut, schauen dürfen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir bitten dich jetzt auch auf die Fürsprache der heiligen Clara, um diese Demut, die nur du geben kannst, die auch wirklich balanciert sein muss, dass wir keine Fußabstreicher sein sollen, aber gleichzeitig auch keine Luzifers, die nicht dienen wollen. Wir bitten dich jetzt um deinen Heiligen Geist, deinen Segen, und so segne sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und alle, die mit der heiligen Clara verbunden sind, mit der franziskanischen Spiritualität. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Pater Paulus Maria Tautz, für diesen Vortrag. Danke fürs Kommen und natürlich jetzt für den priesterlichen Segen. Für alle, die diese Sendung noch einmal nachhören möchten, die haben folgende Möglichkeiten. Einerseits, sie bestellen sich eine CD bei unserem Radio Horeb CD-Dienst unter der Nummer 08328 921 120, oder Sie gehen direkt auf unsere Internetseite horeb.org. Dort finden Sie dann in Kürze diese Sendung in der Mediathek unter Podcast Spiritualität. Sie können sie auch gern weitergeben. Alle unsere Sendungen und Leistungen sind kostenlos. Danke, dass Sie auch durch Ihre Zuwendung uns unterstützen und solche Sendungen überhaupt erst ermöglichen, denn Radio Horeb lebt ausschließlich von den Spenden. Dankeschön, Gottes Segen, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören, sagt Ines Münch.